Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Danke euch für den Lobpreis. Danke für die Eindrücke, die wir schon gehört haben. Jutta, du kannst gleich mal meine erste, genau, hier steht einfach der Titel meiner Predigt, Jesus ist Herr. Was fällt euch spontan dazu ein? Jesus ist Herr über was? Über alles. Okay? Wind und Wellen. Was noch? Über dich? Über uns? Ja? Über alle Macht der Finsternis. Amen. Über die Schöpfung, über das Universum, richtig. Okay, ja, über den Tod, er hat ihn besiegt, Halleluja, ja, okay, ganze Menge, ja, Zeit und Raum, ja. Wäre jetzt schön, noch die entsprechenden Bibelstellen zusammenzusuchen, aber das schaffen wir jetzt so spontan vermutlich nicht. Ich habe ein paar mitgebracht. Ja, okay, also, lassen wir es mal soweit. Genau, wir haben schon gehört, die ganze Welt, ja, was stellen wir uns darunter vor? Halt vielleicht eben unsere Welt hier auf der Erde, aber auch das gesamte Universum. Und über mein persönliches Leben. Ich habe jetzt mal einfach diese drei Dinge so rausgegriffen. Ja, die ganze Welt. Auf dieser Erde leben inzwischen über 8 Milliarden Menschen. Kann Gott über alle die Herr sein? Also versucht vorzustellen, wenn jetzt alle 8 Milliarden Menschen gleichzeitig mit Gott reden wollten. Geht das? Ja, sicherlich. Aber so für unseren menschlichen Verstand ja irgendwie kaum vorstellbar. Und ich weiß noch, wie meine Kinder da vielleicht mich auch mal gefragt haben, ja, wie geht es, dass Gott da für alle gleichzeitig da ist und so. Naja, wir haben das jetzt vielleicht auch einfach, ja doch, auch mit unserem Verstand verinnerlicht und gesagt, ja, das ist halt so, ja, auch wenn wir es uns irgendwie nicht vorstellen können. Wir sind vielleicht überfordert, wenn wir mit 3 Leuten gleichzeitig reden müssen. Gott kann mit allen gleichzeitig. Aber nachdem ich ja Informatiker bin, habe ich so ein bisschen nachgedacht über die Entwicklung von Computern in den letzten 40 Jahren. Ich habe tatsächlich ziemlich genau vor 40 Jahren mein Studium angefangen. Damals hat man Festplatten von Computern noch in Megabyte gemessen. Und so eine Festplatte hat er für das ganze Institut, die wäre heute wahrscheinlich mit den Fotos von einem Urlaubstag voll. Okay. Inzwischen messen wir sie in Gigabyte, in Terabyte und zum Teil schon in Petabyte. Das ist ein Faktor 1000 oder 1 Million oder 1 Milliarde Vervielfachung. Gigantisch. Und jetzt so seit knapp 2 Jahren ist ein Stichwort in aller Munde, ChatGPT. Vielleicht jeder schon mal irgendwo gehört, gelesen. Eine künstliche Intelligenz, mit der man reden kann. Ja, reden noch nicht, aber Chat eben hin und her schreiben, Frage stellen, bekommt eine Antwort. Dann kann man nachfragen, kriegt man vielleicht eine genauere Antwort. In Klammer aber schon auch angemerkt, die Antworten sind nicht immer richtig und zuverlässig, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich kann mir vorstellen, mit diesem künstlichen Ding können Millionen von Menschen gleichzeitig interagieren und sich unterhalten. Und es wird wahrscheinlich bloß noch ein paar Jahre dauern, dann könnten rein theoretisch alle 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde gleichzeitig mit diesem künstlichen Ding interagieren. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, wenn selbst wir Menschen sowas zustande bringen, ja wie viel größer ist Gott? Gott wird über dieses Ding nur lächeln. Und für ihn ist es überhaupt kein Problem, für jeden von uns gleichzeitig da zu sein, Tag und Nacht, überall auf dieser Erde gleichzeitig seine Augen zu haben. Ja, er ist einfach Herr über die ganze Welt. Ja, und das Universum ist ja noch mal viel, viel größer. Wir können es ja, also unsere Wissenschaft kann es nur erahnen, wie groß es vielleicht ist, und irgendwelche Schätzungen über Anzahl von Atomen im Universum machen. Da ist unsere Erde mit den 8 Milliarden Menschen ja im Vergleich nicht mal ein kleiner Stecknadelkopf. Und über all das ist Gott der Herr. Er hat all das geschaffen. Und in einem der Lieder hieß es auch, das ganze Universum preist ihn, die ganze Schöpfung überall. Ja. Und gleichzeitig, und das ist auch irgendwie faszinierend, oder? Er ist, oder er will jedenfalls, Herr sein über mein ganz persönliches, kleines Leben hier. So unbedeutend es mir selber vielleicht erscheinen mag, das ist ihm genauso wichtig wie all das andere. Also, und deswegen, ja, mir geht es jetzt um die zwei Dinge. Einerseits mein persönliches Leben und sozusagen all das Große drumherum. Ja, wie gesagt, ein paar Bibelverse habe ich mitgebracht. Römer 14. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche, sowohl über Tote als auch über Lebende. Oder eben statt herrsche, dass er der Herr ist über Tote und Lebende. Oder Philipper 2, aber er machte sich selbst zu nichts, er ist Jesus, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und als drittes nochmal Römer 10. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen wirst, und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Da geht's genau um dieses für mich persönlich. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat, dann bist du gerettet. Halleluja. Ja, zu dem großen Bereich ein paar Gedanken. Er ist Herr über alles, die ganze Welt, das ganze Universum. Ich lese seit langem immer wieder im Buch der Offenbarung, immer wieder hin und her. Inzwischen kann ich viele Passagen fast auswendig, und wenn ich nachts mal wach liege, dann gehe ich es wieder so gedanklich durch. Und tatsächlich war ich vor vielen Jahren mal zu Gast in der Schule für Bibelstudium von Jugend mit einer Mission in der Schweiz. Und da ging es in dieser Woche genau um das Buch der Offenbarung. Diese Schule für Bibelstudium finde ich sowieso sehr interessant. Die Schüler, die das dann tatsächlich ein Jahr lang diese Schule besuchen, die lernen da wirklich jedes der 66 biblischen Bücher kennen. Und sie müssen jedes biblische Buch mehrmals laut lesen. Und dann sollen sie mit eigenen Worten als erstes Mal die Kernaussage des gesamten Buchs in einem Satz formulieren. Das geht dann weiter für die Kapitel oder für die Sinnabschnitte, da immer sozusagen eine prägnante Überschrift zu finden und so weiter. Aber auch für das gesamte Buch. Und seitdem hat das Buch der Offenbarung für mich einfach die Überschrift: Gott hat alles unter Kontrolle. Die Offenbarung soll uns nicht in Angst und Schrecken versetzen, wie man es vielleicht manchmal denkt. Im Gegenteil, sie soll uns trösten, sie soll uns ermutigen. Genauso wie schon damals die Leute, die sieben Gemeinden, an die sie ursprünglich adressiert war. Wir denken manchmal auch, ja, okay, die Offenbarung, das ist eben für die Endzeit. Das galt für die Leute damals vielleicht noch gar nicht. Aber jedes biblische Buch hatte eine Bedeutung bereits für die ersten Adressaten. Und die waren da im Römischen Reich Verfolgung ausgesetzt. Und die brauchten genau Trost und Ermutigung und den Blick auf das, was in Ewigkeit kommen wird. Und einfach die Bestätigung und die Zusage immer wieder, eben, Gott hat alles unter Kontrolle, egal was euch gerade widerfährt. Ja, es stimmt, wenn man die Offenbarung liest. Johannes, der da diese Vision hatte, er sieht und beschreibt auch schreckliche Dinge. Ein Drittel der Bäume wird verbrennen, ein Drittel des Meeres wird zu Blut, ein Drittel der Wasserquellen wird bitter wie Wermut, was damals für Gift stand, und viele Menschen sterben davon. Ein Drittel von Sonne und Mond und Sterne wird verfinstert und es fehlt plötzlich Licht und so weiter. Aber dazwischen sieht er und beschreibt er auch immer wieder Gottes Heiligkeit, Gottes Macht, Gottes Größe, wie er angebetet wird von den vier Wesen, die da um den Thron sind und von den 24 Ältesten um den Thron und dann von allen Milliarden von Engeln wird er angebetet und schließlich auch von der ganzen Schöpfung, von allem, was im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist. Und das steht sozusagen über all dem. Die Offenbarung, so wurde das in dieser Woche damals erklärt, ist ein bisschen wie ein großes Theaterstück mit mehreren Akten und dann wieder einzelnen Szenen. Sieben Sendschreiben. Sieben Siegel, die geöffnet werden, sieben Posaunen, die erklingen und dann immer was dazu geschieht, sieben Plagen, sieben Zornschalen. Irgendwie so eine Wiederholung, dazwischen immer wieder solche Zwischenspiele, eben der Blick in den Thronsaal Gottes und so weiter. Man hat so das Gefühl, die Dramatik nimmt immer mehr zu, wie beim guten Theaterstück. Ja, und wer ist der Regisseur? Gott natürlich. Es läuft alles nach seinem Plan ab. Er hat alles unter Kontrolle. Das kommt auch wieder ganz deutlich durch, wenn man das so liest. Gott gibt sozusagen den Befehl, jetzt dürfen die Engel posaunen. Und dann geschehen bestimmte Dinge. Und er sagt, so, und jetzt kommt als nächstes das. Er hat das alles unter Kontrolle. Die Mächtigen dieser Welt, wie sie auch heißen mögen, hätten keine Macht, wenn Gott sie ihnen nicht verliehen hätte. Und er kann sie ihnen auch jederzeit wieder nehmen. Hoppala, zu schnell. Im Buch Daniel gibt es da eine passende Stelle, da sagt Gott zum König Nebukadnezar in Babylon, der damals ja ein gigantischer Herrscher war und entsprechend auch sich wahrscheinlich was drauf eingebildet hat, was er alles Tolles erreicht hat. Und Gott sagt eines Tages zu ihm, es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Es wird da beschrieben, dass ihm das Königtum weggenommen wurde und Gott dann eben genau das zu ihm sagt. Und nach 7 Jahren, als er es dann tatsächlich erkennt, bekommt es wieder, eben so wie Gott es will, ganz einfach. Oder auch wieder im Römer, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die bestehenden sind von Gott verordnet. Selbst der Teufel kann nur tun, was Gott ihm erlaubt. Er ist kein ebenbürtiger Gegner für Gott. Gott setzt ihm ganz klare Grenzen. Im Buch Hiob kann man am Anfang lesen, wie der Teufel da vor Gott erscheint und dem Hiob Schaden zufügen will. Ja, und Gott erlaubt es ihm ein Stück weit. Ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken, warum. Er erlaubt es ihm ein Stück weit, aber er setzt ihm auch ganz klare Grenzen. Das darfst du ihm wegnehmen und das nicht. Und genauso ist es dann auch. Und am Schluss wendet Gott ja auch das Schicksal von Hiob und schenkt ihm letztlich alles zurück, was er verloren hat, sogar doppelt. Oder wieder Offenbarung. Kommt es hier? Ja. Kapitel 12. Da sieht Johannes einen Kampf im Himmel. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache, das kommt dann gleich, ist einfach ein Bild für den Teufel. Der Drache kämpfte und seine Engel, und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Also, da ist auch ganz klar, wer hier wirklich die Macht hat, nämlich Gott. Und was ich so nebenbei interessant fand, wer kämpft hier? Der Teufel und seine Engel? Aber Gott selber kämpft nicht. Es reicht, dass Michael und seine Engel kämpfen und sie besiegen ihn. Ja, also, Gott ist der Herr über all das. Mächte der Finsternis hat man vorhin ja auch. Ja, und dann jetzt zu dem kleinen Kreis da in der Mitte. Mein ganz persönliches Leben. Ja, was heißt das? Jesus ist Herr über mein Leben. Er ist es hoffentlich oder er sollte es sein über alle Bereiche meines Lebens. Angefangen von meinen Finanzen. Mein Geld ist genau genommen gar nicht mein Geld. Gott hat es mir anvertraut. Ich darf es verwalten. Er soll Herr sein über meine Beziehungen, über meine Arbeit, über meine Zeit, meine Hobbys, meinen Computer und mein Smartphone, wenn ich eins hätte. Vielleicht auch wichtig, das unter Gottes Herrschaft zu stellen, oder? Herr über alle wichtigen Entscheidungen. Ich glaube nicht, dass ich ihn wegen jeder Kleinigkeit fragen muss, soll ich jetzt im Regal, im Supermarkt das oder das nehmen. Da lässt er mir, glaube ich, als Kind und als Sohn Gottes auch die Freiheit, solche Dinge selber zu entscheiden. Aber wenn es um wichtige Dinge meines Lebens geht oder eben, was möchte er, dass ich für ihn in seinem Reich tue? Ja, da sollte ich ihn natürlich fragen und hören, was er sagt. Ja, und manchmal kann das, dass Jesus jetzt der Chef ist, der Boss, kann auch heißen, tja, dass man manchmal vielleicht unangenehme Dinge machen muss. Apostelgeschichte 19, Paulus in Ephesus und es kommen viele Menschen zum Glauben, einfach durch seine Predigt und durch seinen Dienst und die Zeichen und Wunder, die geschehen. Und dann heißt da, zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So, jetzt gibt mein Smartphone ein, was sind 50.000 Silberdrachmen? Ich weiß nicht, ob, oder fragt ChatGPT, wäre jetzt interessant. Also, ich habe mal einfach in der Bibel, da ist hinten dann so eine Tabelle, da kann man auch nachschauen und dann kann man rechnen. Das sind ungefähr 4 Millionen Euro. Okay. Zauberbücher. Tja, warum haben die das gemacht? Die verbrannt. Ja, sie haben erkannt, jetzt folgen wir Jesus nach. Und mit dieser Zauberei wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und deswegen, so wertvoll die Bücher auch sein mögen, wir schmeißen sie weg, wir verbrennen sie. Ja, manchmal muss man sich auch von bestimmten Dingen trennen, wenn Jesus der Herr ist. Oder eben Dinge tun, die man vielleicht ungern tut, ja, sich bei Leuten entschuldigen, die man verletzt hat oder denen man Unrecht getan hat. Musste ich so in der ersten Zeit meines Glaubens manches in Ordnung bringen, einfach mit Menschen. Hat jedes Mal viel Überwindung gekostet und war jedes Mal total erleichternd und gut, dass ich es gemacht habe. Ja, oder warum bin ich vor einigen Jahren in dieser Gemeinde Schatzmeister geworden? Ich wollte das definitiv nie. Ich glaube, dass Gott es wollte. Ich kann nicht sagen, dass Gott damals ganz klar gesagt hat, so, du wirst jetzt Schatzmeister. Ich glaube, ich habe das in meinem Leben überhaupt noch nie so deutlich erlebt, dass Gott sagt, so, praktisch wie so ein diktierter Satz, den er mir sagt. Und auch wieder so am Anfang meines Glaubens war ich vielleicht manchmal der Meinung, jetzt hat Gott das und das gesagt und dann bin ich ziemlich auf die Nase gefallen, weil sich es einfach als falsch erwiesen hat. Aber trotzdem bin ich der Meinung, ich habe immer wieder erlebt, dass Gott mich auf andere Art und Weise führt oder dass er redet zu meinem Herzen, zu meinen Gedanken, dass er mir in bestimmten Situationen plötzlich eine passende Bibelstelle schenkt, die ich gerade lese oder die mir einfach so in den Sinn kommt. Oder ja, ich dann eben einfach weiß, ja, Gott will das jetzt. Damals, als die Frage eben an mich herangetragen wurde, ob ich den Schatzmeister mache, hat Gott mich an Jona erinnert, der einen Auftrag von Gott bekommen hat und dann davongelaufen ist. Was ihm nicht gut bekommen ist, wissen wir. Er landete dann da in einem finsteren Loch, wo es wahrscheinlich nach Lebertran gestunken hat. Bestimmt sehr unangenehm. Naja, und ich habe mir gedacht, okay, dann will ich jetzt eben nicht davonlaufen, sondern gehorsam sein. Ja, oder warum war ich an der Hochschule 7,5 Jahre Studiengangsleiter? Auch was, wo ich immer gesagt habe, oh danke Herr, dass ich das nicht machen muss. Und plötzlich wollen alle, dass ich das mache und ich leg's vor Gott hin und er hat mich wieder an Jona erinnert und ich hatte wieder einfach den Eindruck, ja mach's. Und dann habe ich's gemacht und es war gesegnet, was mir die anderen dann immer wieder gesagt haben. Irgendwann war es dann auch wieder genug und ich hatte auch die Freiheit dann zu sagen, ich darf das jetzt auch wieder abgeben. Das ist normalerweise nichts, was man ein Leben lang macht. Ja, und so weiter. Warum stehe ich jetzt eigentlich hier vorne? Obwohl ich in letzter Zeit immer schier die Krise kriege, weil mir nicht einfällt, was ist jetzt das Thema, Herr? Sag mir doch jetzt bitte, worüber ich predigen soll. Und immer so im letzten Moment dann eine Idee kommt. Ja, auch da werde ich Gott mal wieder fragen, ob ich es weiterhin machen soll. Okay, und so weiter. Ihr könnt selber für euch überlegen, wo sind die Dinge, wo Gott sagt, du, wie steht's? Lass das oder mach das oder tu dies oder tu jenes. Maria Prean hat es mal sehr schön formuliert, ihr kennt es vielleicht schon. Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Wie jetzt? Ja, er spielt keine Rolle. Er ist der Regisseur. Okay. Darauf kommt es an. Und der Regisseur bestimmt, wo es hingeht und wie es läuft. Ja, dazu mal Amen, oder? Er ist der Regisseur. Ja, jetzt. Weiß ich nicht, wie es euch geht. Wenn jetzt jemand da ist, der sagt, okay, ich habe Jesus tatsächlich noch nie so bewusst zum Herrn und zum Chef in meinem Leben gemacht. Hab schon von ihm gehört, bete vielleicht auch manchmal oder lese in der Bibel, aber so die bewusste Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Vielleicht möchtest du es jetzt machen. Dann ist die Gelegenheit. Du kannst jetzt nach vorne kommen, wenn du dich traust. Du kannst zu jemand anderem hier im Raum gehen. Da ist zum Beispiel Martina. Streck mal bitte kurz. Da hinten ist der Elmar. Da sitzt er am Boden. Es ist gut, wenn es da jetzt im Herzen vielleicht rumort, dass da zu jemand hinzugehen und diese Entscheidung vor Menschen zu bekräftigen. Aber vielleicht hast du die Entscheidung schon längst getroffen, bist schon mehrere Jahre Christ. Manchmal ist es auch gut, sie mal wieder bewusst zu erneuern und Gott zu sagen, ja, das gilt weiterhin. So wie man vielleicht auch seiner Ehefrau so gelegentlich mal wieder sagen kann, du, ich mag dich immer noch und es ist gut, dass wir zusammen sind. Kann man auch Gott mal wieder sagen, oh ja, danke Herr, dass du Herr meines Lebens bist und ich bekräftige das jetzt vor dir. Das kannst du jetzt einfach in deinem Herzen machen oder du suchst dir auch jemand, wenn du sagst, doch, ich will es vor jemandem auch festmachen. Oder vielleicht gibt es ja auch nur einen bestimmten Bereich, der dir jetzt bewusst geworden ist. Sozusagen in deinem Lebenshaus gibt es so einzelne Räume, so die Rumpelkammer oder den Keller, wo du Jesus bis jetzt nicht richtig reingelassen hast, weil da noch irgendwas rumliegt. Dann öffne ihm doch jetzt die Tür und lass ihn auch da rein. Genau, also, Harry, kannst du ein bisschen einfach vielleicht nur mit der Gitarre wenn Musik im Hintergrund machen? Ich möchte jetzt einfach Angebot machen für Gebet oder eben sowas jetzt festzumachen. Ihr könnt auch, ja, also das vorletzte Lied zum Beispiel fand ich gut passend. Da ging's, glaube ich, eben auch drum. Ja, da ging's drum, einfach wie gut Gott ist, wie gut Jesus ist. Und also, lass uns mal einfach jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen, dass Gott wirken kann.